Deutschlandfunk Interview.
Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat gestern Morgen hier an dieser Stelle und in etwa um diese Uhrzeit eine Revolution im Gesundheitswesen angekündigt. Wir haben es gehört, eine Reform in der Art und Weise, wie Krankenhäuser in Deutschland finanziert werden sollen, wie Kliniken wegkommen können vom ökonomischen Druck. Er hat das dann im Laufe des Vormittags gestern auch nochmal deutlich ausformuliert. Lauterbach will vor allem weg von den sogenannten Fallpauschalen, mit denen Kliniken ihre Leistungen standardisiert abrechnen. Und er will vor allem Krankenhäuser bundesweit einteilen in drei spezielle Kategorien, von lokaler Grundversorgung vor Ort bis hin zur Spitzenversorgung in Unikliniken. Wir wollen wissen, ob der SPD-Minister Lauterbach da mit der Opposition rechnen kann und auch mit den Bundesländern. Am Telefon ist jetzt hier bei uns Karl-Josef Laumann, der CDU-Gesundheitsminister im bevölkerungsreichsten Bundesland in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen, Herr Laumann.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Laumann, bevor wir auf diese Pläne und Visionen von Karl Lauterbach schauen, zunächst mal die Frage vorab, war Deutschland mit seiner Gesundheitspolitik in den vergangenen 20 Jahren auf dem Holzweg?
Also ich glaube nicht, dass Deutschland auf dem Holzweg war. Wir haben auch im Vergleich zu anderen Ländern, die man mit uns vergleichen kann, eine sehr gute gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Das finden Sie fast in keinem Land dieser Erde. Auch in der Pandemie hat unser Gesundheitssystem Gutes geleistet. Aber wir haben jetzt eben das große Problem im Gesundheitssystem, und das wird man an jeder Ecke und Kante, uns fehlt Personal. Und die Personalknappheit wird bleiben. Und deswegen ist es natürlich vor allen Dingen aus meiner Sicht wichtig, dass wir im Gesundheitssystem eine sektorübergreifende Versorgung hinkriegen zwischen ambulanten und stationären Bereich. Da sind wir nicht gut. Und natürlich auch, dass wir die Krankenhäuser so ordnen, dass nicht Krankenhäuser, die sehr nah zusammenliegen, das gleiche medizinische Spektrum anbieten. Da wird sehr viel Personal gebunden. Und ich glaube, das kann man sehr viel effizienter machen. Und deswegen haben wir auch in Nordrhein-Westfalen uns mit allen, mit den Ärzten, mit der Krankenhausgesellschaft, aber auch mit den Kostenträgern darauf verständigt, eine große Krankenhausreform hier im Land zu machen.
Das klingt alles sehr ähnlich zu dem, was Karl Lauterbach da vorschlägt. Geht seine Idee dann in die richtige Richtung?
Also man muss jetzt erstmal, ich finde, ein bisschen differenzieren. Es ist so, dass natürlich ein Papier, was ich auch erst seit gestern Morgen kenne, man nicht einen Tag später abschließend bewerten sollte und kann. Dafür ist es zu wichtig. Ich finde es richtig, dass die Fallpauschalen endlich mal im Grundsatz in Frage gestellt werden. So wie ich das Lauterbach'sche Papier verstanden habe, was ja ein Papier der Expertenkommission ist, hat er ja dann Vorhaltepauschalen vorgesehen und die sogenannten DRGs. Das muss man sich genau angucken, aber in dem Papier steht auch drin, mehr Geld fürs System gibt es nicht. Wenn man nicht mehr Geld hat, muss man auch sagen, kann man in der Gesamtheit nicht mehr Personal bezahlen, denn der große Faktor in den Krankenhäusern ist Personal. Der zweite Punkt ist, und darüber muss Lauterbach sich im Klaren sein, eine Krankenhausplanung gemacht, von wem auch immer, aus einer Zentrale in Berlin, die kann nicht funktionieren. Denn unsere Krankenhäuser in Norddeutschland sind sehr unterschiedlich. Sie können die Krankenhauslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern nicht mit der in Nordrhein-Westfalen vergleichen. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen können Sie die Krankenhauslandschaft des Rheinlandes nicht mit der in Westfalen vergleichen. Krankenhausplanung ist Ländersache und muss auch Ländersache bleiben.
Herr Laumann, jetzt haben Sie gerade auch gesagt, die Fallpauschalen haben sich nicht bewährt. Ich habe Ihre Worte genau jetzt nicht mehr im Ohr, aber Sie haben auch die Fallpauschalen in Frage gestellt und gesagt, das war ganz offensichtlich nicht das richtige System. Warum hat das in den letzten 20 Jahren niemand gesagt?
Das
zumindest niemand in verantwortlicher Position.
Ja, vielleicht, also erstmal, die Fallpauschalen sind immer kritisiert worden. Sie sind natürlich ein System gewesen oder sind ein System, wo Krankenhäuser nach Fällen bezahlt werden. Und wenn die Kosten im Krankenhaus steigen und die Krankenkassen nicht mehr bezahlen für die Eingriffe, hieß es Leistungssteigerung, Leistungssteigerung, Leistungssteigerung. Das ist schon wahr. Auf der anderen Seite das System, was wir vorher hatten, ein reines System, dass man pro Tag, pro Bett sein Geld bekam, war auch nicht das Gelbe vom Ei. Vielleicht war es auch die Frage von mangelnden Alternativen. Ich meine, dass jetzt gesagt wird, wir machen Vorhaltepauschalen, vor allen Dingen, um auch Krankenhäuser, die wir in der Grundversorgung brauchen, auch in den ländlichen Gebieten wirtschaftlich überleben zu lassen, ist eine Forderung, die Länder schon sehr lange haben an die Gesundheitspolitik. Also warten wir mal ab, wie dieses, was jetzt überlegt ist, im Detail aussieht. Es ist bis jetzt nicht gerechnet. Es gibt keine Vergleiche dazu, was es für die Krankenhauslandschaft bedeutet. Nur wenn der Bundesgesundheitsminister sagt, dass das, was bislang in den Ländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen angestoßen worden ist, dass das alles nicht radikal genug war, dann kann ich nur sagen, mit Radikalität wird sie die Krankenhauslandschaft nicht verändern können, sondern man kriegt sie nur verändert, indem man mit Krankenhäusern zusammen, mit den Ärzten zusammen, mit der Pflege zusammen regional das System denkt.
Kriegt man denn Veränderungen hin, ohne tatsächlich mehr Geld auszugeben?
Ich sehe das nicht, dass man das hinkriegt. Schauen Sie, wenn wir eine Lohnerhöhung in den Krankenhäusern haben und diese Lohnerhöhungen nicht im vollen Umfang refinanziert wird durch die Krankenkassen, dann steht doch jeder Krankenhausgeschäftsführer vor der Frage, halte ich den Tarifvertrag ein oder baue ich Personal ab? Und das ist über viele Jahre so gemacht worden. Wir haben jetzt ja auch wieder die Situation, dass wir wahrscheinlich doch aufgrund der Inflation hohe Abschlüsse zu erwarten haben. Jetzt sagen aber schon die Krankenkassen, naja, über einen bestimmten Prozentsatz hinaus werden wir das nicht refinanzieren. Also ich glaube, dass ein Gesundheitssystem alleine schon wegen den Lohnsteigerungen, weil es so personalintensiv ist, ständig mehr Geld braucht und der medizinische Fortschritt ist auch nicht zum Nulltarif zu haben. Und das finde ich das Wichtigste, dass vom medizinischen Fortschritt alle Menschen in Deutschland, wenn es medizinisch notwendig ist, profitieren.
Und könnte es dann sein, dass wenn das alles funktioniert, dass wir dann nicht mehr ganz so viele Menschen hören, die zum Arzt gehen und sich hinterher beklagen, dass der Arzt da überhaupt keine Zeit für mich hatte?
Also ich glaube, dass der Personalmangel im Gesundheitssystem uns sehr, sehr lange begleiten wird, weil wir einfach eine demografische Entwicklung in Deutschland haben, dass uns an allen Ecken und Kanten ja Personal fehlt. Und mit der Anerkennung und Zuwanderung ausländischer Menschen, etwa in den Gesundheitsberufen, das machen wir. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel jedes Jahr ungefähr 5.000 Berufsanerkennungen in der Pflege. Wir haben bald um die 2.000 bei Ärzten. Aber ich glaube, dass auch dazu gehört, dass wir mehr Ärzte ausbilden müssen. Das Problem, dass es zu wenig Ärzte gibt, ist hausgemacht. Unsere jungen Abiturientinnen und Abiturienten wollen gerne Medizin studieren. Es gibt keinen Studienplatz, wo es so viele Bewerbungen auf einen Studienplatz gibt wie in der Medizin. Aber sie sind sehr teuer. Und deswegen haben wir ja die Situation, dass außer Bayern und Nordrhein-Westfalen im Grunde genommen die Medizinstudienplätze nicht in den Ländern wesentlich erhöht werden, was mich riesig ärgert.
Herr Laumann, Sie klingen da jetzt ja durchaus reformfreudig. Sie haben ja in Nordrhein-Westfalen auch schon einiges in diese Richtung angestoßen. Jetzt haben Sie gesagt, Karl Lauterbach ist mit seinen Vorschlägen zu radikal. Wo ist er denn zu radikal?
Also ich glaube, dass, er hat ja selber in der Pressekonferenz gesagt, dass das, was wir in Nordrhein-Westfalen machen, eben nicht radikal genug ist. Das ist ja seine Wortwahl und da reibe ich mir schon die Augen. Wir machen eine Krankenhausreform in Nordrhein-Westfalen, wie sie noch keiner gemacht hat. Wir gehen nicht mehr von Bettenplanung aus, wir gehen von Fallzahlen und Leistungsgruppen aus. Von Leistungsgruppen geht er auch aus. Er will aber dann 128, das heißt, er will sehr fein differenzieren, wer was macht. Wir haben uns in Nordrhein-Westfalen nach langen Gesprächen, auch nach Modellrechnungen auf 67 verständigt. Ich kann nur sagen, ich will jetzt nicht ins Fachchinesische einsteigen. Ich glaube, dass er das etwas falsch einschätzt aus der Berliner Brille. Noch einmal, Krankenhäuser sind in den Regionen sehr, sehr unterschiedlich verteilt, sehr unterschiedlich in der Struktur. Das sind Strukturen, die über 100 Jahre entstanden ist. Und das, was Herr Lauterbach begreifen muss, ist, Krankenhausplanung kann man nicht von Berlin aus zentral machen. Und ich sage auch noch mal einen Grundsatz. Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, dass Krankenhausplanung von Menschen am Ende gemacht wird, die nicht demokratisch legitimiert sind. Also wenn immer mehr Macht zum MDK geht, wenn immer mehr Macht zum gemeinsamen Bundesausschuss geht, wenn immer mehr Macht zum INEC geht, dann wird mir Angst und Bange. Ich glaube, dass die wichtige öffentliche Infrastruktur Krankenhäuser auch am Ende demokratisch legitimiert geordnet werden muss.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, CDU-Politiker. Herr Laumann, ich danke Ihnen vielmals für das Interview.
Dankeschön, tschüss.
Uhr, Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, ist seit dem Wochenende unterwegs in Afrika. Erst war er in Namibia, ab heute nun in Südafrika. Es geht um Energiepartnerschaften, um Zusammenarbeit, aber auch um den großen westlichen Konkurrenten China. Mein Kollege Jörg Münchenberg beobachtet Robert Habeck auf dieser Reise.
Die Kulisse ist traumhaft. Zusammen mit Alan Winder steht der Wirtschafts- und Klimaschutzminister kurz vor dem Weiterflug nach Johannesburg im Garten vor dem strahlend weißen Amtssitz des Premiers der Region Western Cape. Dahinter thront der mächtige Tafelberg. Doch es geht um ernste Themen. Robert Habeck wirbt für einen Neuanfang in den Beziehungen zu Afrika, weil sich die Weltlage mit dem russischen Angriff auf die Ukraine völlig verändert habe.
Ich glaube, mit der Haltung, mit veränderten Vorzeichen, die alten Debatten nochmal neu führen, gehen da ganz viele rein. Ich jedenfalls, dass wir einen Restart, nochmal einen neuen Anlauf brauchen, um die europäisch-deutsch-afrikanischen Beziehungen neu zu denken.
Der Appell kommt nicht von ungefähr, denn heute beginnt in Johannesburg eine große deutsch-afrikanische Wirtschaftskonferenz. 600 Teilnehmer haben sich angesagt. Habeck wird diese Konferenz mit einer Rede eröffnen. Er versteht sich als Türöffner für die deutschen Unternehmen, doch er will auch neue politische und wirtschaftliche Bündnisse schmieden. Wirtschaftspolitik sei durch die Energiemangellage und den wirtschaftlichen Druck weltweit insgesamt politischer geworden, sagt Habeck, und das habe Konsequenzen.
Weil wir stärker diversifizieren wollen und müssen und für Afrika vielleicht, das müssen die Staatenführer natürlich selbst entscheiden, aber aus meiner Sicht macht es Sinn, sich eben auch nicht nur von einem Partner, von einem Land abhängig zu machen, sondern sich breiter aufzustellen.
Gemeint ist damit natürlich China, der große wirtschaftliche Rivale, gerade auch in Afrika. Doch wo deutsche Unternehmen noch vom Kontinent der Chancen schwärmen, sich aber mit Investitionen lieber zurückhalten, hat China längst Fakten geschaffen. Die Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache, weiß auch Heinz-Walter Große, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Medizintechnik-Riesen Braun-Melsungen, heute Vorsitzender der Sub-Sahara-Afrika-Initiative der deutschen Wirtschaft.
Wir haben in Afrika heute ca. 1000 Unternehmen. Allerdings die meisten Aktivitäten sind Südafrika und Nordafrika. Wir haben in Afrika ein Handelsvolumen von rund 50 Milliarden, beispielsweise vergleichbar dazu Ungarn, sind um 20% mehr. Und auf der einen Seite sind 1,4 Milliarden Menschen, auf der anderen Seite sind 10 Millionen.
Schnelle Lösungen sind kaum zu erwarten, aber die veränderte Weltlage könnte einiges beschleunigen. 8,5 Milliarden Euro haben etwa Europa, Großbritannien und die USA aufgelegt, um Südafrika den Übergang zu einer klimafreundlichen Energieerzeugung zu erleichtern. Die hängt bislang zu über 80% an der Kohle. Gleichzeitig ächzt das Land unter täglichen Stromabschaltungen, Folge von Missmanagement und Korruption. Doch von letzterem sei nicht nur die Kohleindustrie betroffen, sagt Premier Winder von der oppositionellen Democratic Alliance, sondern das sei auch ein Problem der gesamten Regierung. Die Korruption müsse endlich abgeschüttelt werden.
I mean, not only in the coal industry, I mean, our government has been known for corruption and we've got to make sure that we rid our country of that.
Ein Problem, das auch Habecks Besuch überschattet. Denn gegen Südafrikas Präsident Ramaphosa vom ANC gibt es erhebliche Korruptionsvorwürfe. Dabei soll der Präsident heute zusammen mit dem Vizekanzler die deutsch-afrikanische Wirtschaftskonferenz feierlich eröffnen.
Jörg Münchenberg berichtete über den weiteren Verlauf der Afrika-Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Es ist ein äußerst knappes Ergebnis, aber die US-Demokraten haben die Stichwahl um den Senatorenposten im US-Bundesstaat Georgia für sich entschieden. Einzelheiten dazu gleich nach den Nachrichten um 7:30.